Herr Jesus, danke, dass wir junge Menschen in unserem Kreis haben dürfen, die dich kennenlernen, die einfach wissen, dass es dich gibt. Und wir möchten dich jetzt bitten, dass du sie begleitest, dass sie Erfahrungen mit dir machen, Erfahrungen, die ihr Leben reich machen, Erfahrungen, die ihnen helfen, immer mehr und mehr auf dich zu vertrauen. Und du weißt, dass zwei eine Schularbeit schreiben, dass man oft Angst davor hat. Herr Jesus, nimm die Angst und erinnere an alles, was sie gelernt haben und schenk, dass sie dann auch gute Noten haben dürfen. Und dass diese Erlebnisse für sie Erlebnisse mit dir werden, die ihren Glauben stark machen, das Vertrauen in dich stärken, auf festen Grund stellen, auf Erfahrungen auch stellen, dass sie erlebt haben, du bist lebendig. Wir wollen uns jetzt alle dir anvertrauen für die Predigt und möchten dich bitten, dass du uns begegnest und zu unseren Herzen redest. Amen. Ja, damit die anderen auch aufpassen, ich hätte hinterher eine Frage an alle. Wer die beantwortet, mal sehen, wer das Beste aufpasst. Also, ich werde hinterher eine Preisfrage stellen. Ich habe aber noch keinen Preis, aber den überlege ich mir noch. Wir machen weiter im 1. Petrusbrief, im Kapitel 4, Vers 1 bis 6. Das ist heute unser Text. Aber bevor ich diesen Text lese, eine Frage. Wer von euch kennt das Spiel Die Siedler von Catan? Oh, schön, dass wir eine spielende Gemeinde sind, im guten Sinne. Denn wenn man spielt, hat man Gemeinschaft miteinander. Was ist der Sinn oder der Spielzweck oder der Sinn von diesem Spiel? Was macht man da? Kann es mal einer kurz erklären? Wie funktioniert dieses Spiel, Die Siedler von Catan? Ja, wer traut sich? Wie funktioniert's? Man sammelt also in diesem Spiel Rohstoffe. Rohstoffe wie Eisen, Erz und Getreide und Holz und Wolle und was es da alles gibt. Und wenn man genügend Rohstoffe hat, kann man in einer späteren Phase des Spiels damit Städte bauen. Dann kann man diese Städte ausbauen mit Kirchen und Krankenhäusern und allem Möglichen. Ist ein wunderschönes Spiel. Der Sinn dieses Spieles ist genau der Sinn vom Petrusbrief. Vom 1. Petrusbrief. Petrus sagt den Gläubigen, sammelt euch Schätze für die Ewigkeit. So hat der Jesus es ausgedrückt. Petrus sagt, nutzt die Zeit eures Lebens, um eurem Leben Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Das ist ganz wichtig, dass ihr das nicht vergesst. Und das ist wichtig für uns heute. Wenn du heute nichts von der Predigt mit heimnimmst, weil ich viel zu kompliziert geredet habe, es wäre schön, wenn du das beherzigst und behältst. Ich nutze die Zeit meines Lebens auf dieser Erde, um meinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Petrus sagt im Grunde, unser Leben ist wie ein Gang durch die Freikirche in Traunreuth. Man betritt den Saal hinten durch die Tür, geht durch sein Leben und verlässt den Raum durch die zweite Türe. Die erste Türe ist die Geburt. Man tritt ein ins Leben. Man lebt dieses Leben, man geht durch das Leben hindurch und verlässt den Raum dieser Erde durch die zweite Tür. Der Tod, vielleicht auch die Entrückung. Und die Strecke, die wir durch diesen Raum zurücklegen, haben wir Gelegenheit, unserem Leben Bedeutung zu geben für das, was hinter der zweiten Türe kommt, die Ewigkeit. Hier kannst du Rohstoffe sammeln, um dort damit Gott zu dienen. Ein interessantes Bild. Und Petrus benutzt seinen ganzen Brief, um das den Lesern zu erklären. Das ist ja ein interessantes Bild, auch für dich und mich. Das macht unsere Predigt heute Morgen besonders interessant für Leute, die noch einen weiten Weg haben bis zu dieser zweiten Türe. Gerade für euch BUler. Ihr seid die hier im Raum, die wahrscheinlich noch die meiste Strecke ihres Lebens vor sich haben. Andere, wie ich, sind vielleicht schon über die Mitte des Raumes hinaus. Wir haben ältere Geschwister vor uns, die haben diese Türe ganz nah und freuen sich darauf, irgendwann in der Ewigkeit zu sein und zu sehen, welche Rohstoffe sie gesammelt haben, wie viel Kronen sie haben, um sie dann zu Füßen des Lammes niederzulegen. Schöner Gedanke. Also nutzen wir diese Zeit. Wo stehst du in deinem Lebensweg? Wie weit bist du von der Türe weg? Petrus hat eine Botschaft für dich. Er sagt, Carpe diem, nutze den Tag. Nutze jeden Tag deines Lebens, um ihm Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Petrus zeigt uns in seinem Brief, der ist nicht nur diesen einen Satz lang, sondern er sagt, Gott stellt uns in verschiedene Lebensumstände, die du und ich nutzen dürfen, damit unser Leben Bedeutung kriegt. Er wartet nicht nur an der zweiten Türe, an der Ewigkeit und sagt, zeig mal her, was hast denn so gesammelt? Sondern er selbst sorgt dafür, dass dein Leben in bestimmte Situationen kommt, wo du Schätze sammeln kannst. Wir haben ja schon einige Kapitel des Petrusbriefs gelesen. Wenn ihr euch an das erste Kapitel, die ersten 12 Verse erinnert, da beschreibt der Petrus, wie Menschen in Versuchung geraten. Und diese Versuchung in ihnen Glauben schafft, bewährten Glauben. Die erste Situation, die Petrus vorstellt, ist, Menschen kommen in Versuchung, und es entsteht dadurch bewährter Glaube in ihrem Leben. Dann stellt Petrus vor, ab Vers 13 des ersten Kapitels bis Kapitel 2, Vers 17, Christen leben in der Welt, in einer ungöttlichen Welt. Und das soll sie nicht runterziehen, sondern das soll in ihnen den Rohstoff Heiligung hervorbringen. Leben in der Welt als Umstand, der in uns Heiligung hervorbringt. Das Dritte, was er dann vorstellt, ist, Christen sind Menschen, die unter Autoritäten leben, wie jeder andere Mensch auch, unter Regierungen, unter Vorgesetzten, in der Familie, Mann, Frau, da gibt's Haupt und auch eine Autorität. Da stellt er in Kapitel 2, Vers 18 bis 3, Vers 7 vor und hinterher im fünften Kapitel finden wir das nochmal. Dieses Leben unter der Autorität, sich unterordnen können, das macht uns zu etwas, was dem Herrn Jesus ähnlich ist. Er hat sich auch dem Vater untergeordnet. Sein Wille sollte geschehen. Und das hilft uns, diese Frucht in unserem Leben zu haben, dass wir Christen werden. Nicht im Sinne von Bekehrten, sondern im Sinne davon, dass wir Abbilder Christi sind. Dann stellt Petrus einen Lebensumstand dar, der uns gar nicht so gefällt. Und in diesem Abschnitt steht dann auch unser Text heute. Das ist Leid und Verfolgung. Leid und Verfolgung sendet Gott seinen Leuten auf dieser Erde, um Ausharren zu bewirken, Vertrauen zu fördern, einfach etwas zu schaffen, ja, was uns enger an ihn bindet. Kapitel 3, Vers 8 bis 4, Vers 19 führt Petrus diesen Gedanken aus. Und dann kommt eine Sache, die jeder von uns kennt, nochmal im 5. Kapitel. Da sagt Petrus, Gott lässt sogar Sorgen zu. Sorgen, kennst du das? Ja. Wenn du das nächste Mal in Sorgen gerätst, denk dran, das ist ein Umstand, den Gott dir schickt, damit du deinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit gibst. Denn durch Sorgen, sagt Petrus, möchte er eigentlich uns demütigen. Er sagt, demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft. Diese Predigt kommt später. Unser Text heute steht in Kapitel 4, die ersten 6 Verse. Ich möchte den Text lesen. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Jetzt kommt ein ganz toller Ausdruck und das ist der Hauptsatz der heutigen Predigt. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit, Anmerkung, bis zu der zweiten Türe, im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit, von der ersten Türe bis jetzt, des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifung, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaftem Götzendienst. Das befremdet sie, das sind die Menschen, die mit uns in der Welt leben, dass ihr nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Sie aber werden dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch den Menschen gemäß, aber Gott gemäß leben im Geist. Soweit Gottes Wort. Der erste Vers lautete, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Das große Thema unseres Abschnittes ist Leid. Und ich möchte diesen Abschnitt in 2 Abschnitte unterteilen. Und zwar die ersten 3, 4 Verse eigentlich gehen darauf ein, dass Leid für uns eine Chance ist. Eine Chance, unserem Leben Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Und dann die letzten beiden Verse oder letzten 3 Verse machen Mut, das Leid nicht zu scheuen, sondern es als Chance wahrzunehmen und sich nicht zu drücken. Also der erste Abschnitt, Leid als Chance, und der zweite Abschnitt, Mut zum Leiden. Leid kann unserem Leben Bedeutung für die Ewigkeit geben, sagt Paulus. Leid ist doch was, was wir nicht mögen, was wir scheuen. Und es ist sicher nicht für jeden von uns leicht einsehbar, wie Leid denn unserem Leben Bedeutung geben kann. Petrus macht in dem ersten Satz direkt die Kernaussage, warum es Bedeutung geben kann. Er sagt etwas, was ich kaum auszusprechen vermag oder wage. Er sagt, Leid schützt vor Sünde. Leid schützt vor Sünde. Kannst du dir das vorstellen? Wie kann das sein? Ist diese Aussage nicht ein wenig gewagt und übertrieben? Nun, Petrus schreibt an Leute, die Leid kannten. Es war eine schwierige Zeit. Petrus selbst wurde in Rom hingerichtet. Andere Christen vor ihm haben das schon erfahren. Leid war den Christen damals bekannt. Es war eine bestimmte Art von Leid. Es war nicht das Leid, was man hat, wenn der Zahn schmerzt oder wenn der Rücken wehtut. Auch das ist Leid. Durchaus ernstzunehmendes Leid. Aber hier geht es um Leid, was Menschen erleiden, wenn sie klar nach dem Willen Gottes leben und nicht nach den Gedanken oder Begierden oder Lüsten, sagt Petrus, dieser Welt. Es war Leid, was man erleidet, wenn man verspottet wird, wenn man gedemütigt wird, wenn man ausgegrenzt wird, ja, wenn man verfolgt wird, weil man nicht mehr mitmacht. Mitmacht damals an Götzendienst, an Gelagen, an Tempelprostitution oder sonstigen Vergnügungen der damaligen Zeit. Wenn man bereit ist, Spott dafür zu erleiden, dann lebt man ja nicht mehr in diesem Götzendienst, in dieser Lästerung, in dieser Hurerei, sondern hat sich davon distanziert. Gerade deshalb erfährt man ja diesen Spott, diese Ausgrenzung, dieses Leid. Und dann wird's schon klar, Leid ist ein gewisser Schutz vor dieser Sünde, vor der Versuchung zur Sünde. Es ist ganz interessant. Das funktionierte nicht nur vor 2000 Jahren, sondern das kann auch in deinem Leben, in deinem Alltag funktionieren. Wenn du bei einer Schulaufgabe nicht vom Nachbarn abschreibst, wirst du vielleicht eine schlechtere Note erleiden. Aber du wirst bewahrt bleiben vor der Sünde des Betrugs. Merkst du, Leid kann dich vor Sünde bewahren. Wenn die Freunde zum Saufen gehen und du gehst nicht mit, erleidest du den Spott, ein Schwächling zu sein. Aber du wirst bewahrt bleiben vor der Sünde des Saufens, der Trinkgelage, wie Petrus es hier nennt. Wenn du bei der Steuererklärung korrekte Angaben machst, erleidest du höhere Steuerzahlungen, aber bleibst vor Betrug bewahrt und dein Gewissen rein. Diese Liste könnte man unendlich fortsetzen. Und sie beweist, Petrus hat recht. Wer angefangen hat zu leiden, so heißt der Vers eigentlich wörtlich, wer mal damit angefangen hat, dieses Leid zu ertragen und darin bleibt, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Der ist fertig damit. Das heißt, wer sich auf die Seite Jesu stellt und deshalb bereits Spott, Ausgrenzung, Leid erfährt, für den ist Sünde nicht mehr in, sondern out. Das heißt nicht, dass man nicht mehr sündigt, sondern dass man sich eigentlich umgedreht hat und der Sünde den Rücken gekehrt hat. Wie sieht es aus in deinem Leben? Vielleicht noch kurz vorher eine Erklärung dazu. Wenn Sünde out ist, dann heißt das, man kann trotzdem noch sündigen, aber es ist nicht an der Tagesordnung. Ein Beispiel. Wir haben viele junge Leute unter uns, die gerade den Führerschein gemacht haben. Und ich weiß, ihr seid alle bessere Fahrer wie ich, aber als ich den Führerschein gemacht habe, da hatte ich immer eine Sorge. Wir wohnten im Bergischen Land und viele Straßenkreuzungen waren am Berg. Hoffentlich würge ich nicht den Motor ab. Jetzt stelle ich eine Behauptung auf wie Petrus. Petrus hat gesagt, wer leidet, hat mit der Sünde abgeschlossen. Ich sage, wer den Führerschein bekommen hat und Auto fahren kann, hat mit dem Motor abwürgen abgeschlossen. Stimmt es? Ja, wenn einer Auto fahren kann, der steigt nicht ins Auto und hat noch Angst. Hoffentlich würge ich den Motor nicht ab. Aber als ich angefangen habe zu fahren, hatte ich viel Angst. Heißt das, dass mir heute nie mehr der Motor abstirbt? Nein, das kommt sogar bei mir noch vor. Das passiert, aber es ist nicht mehr an der Tagesordnung. Wenn man bei mir ins Auto steigt, dann heißt es nicht, oh, der wirkt jetzt bestimmt den Motor ab. Nein, diese Phase habe ich hinter mir irgendwo gelassen. Und trotzdem kommt es noch vor. Und Petrus sagt, wenn du angefangen hast mal, Leid zu erdulden, wenn du das nicht mehr so scheust, dann wird es dich vor Sünde bewahren. Dann hast du mit der Sünde abgeschlossen. Dann ist diese Phase, dass Sünde in ist für dich, dass du jedem Saufgelage hinterherläufst, dass du jeder Sünde hinterherläufst, abgeschlossen. Du willst für Gott leben. Sünde ist für dich out und der Herr Jesus ist in. Wie sieht das jetzt in deinem und meinem Leben aus mit dem Leid? Hast du schon mal gewagt zu leiden? Hast du schon mal gewagt, so zu leben, dass andere merken, huch, der gehört ja zu Jesus? Hast du schon mal erlebt, ausgelacht zu werden? Oder willst du nicht ausgelacht werden? Hast du noch Angst davor, ausgegrenzt zu werden? Dann ist die Predigt genau für dich. Petrus sagt, hab Mut dazu. Hab Mut dazu. Wenn du so lebst, dass man nicht merkt, dass du Christ bist, dann bist du noch im Gefahrenbereich der Sünde. Du wirst oft in der Gefahr stehen, zu sündigen, weil du Beweise liefern musst, dass du noch zu der Welt gehörst. Wenn du aber einmal mutig auf die Seite Jesu trittst, dann kommt Leid, aber dann ist dein Ruf eh schon ruiniert und du lebst ganz ungeniert. Petrus sagt, trau dich, schau auf den Herrn Jesus. Er hat doch auch gelitten, als er auf der Erde war. Er hat gelitten, er hat sich nicht versteckt, sondern hat gesagt, wer er ist und wozu er da ist. Und wenn du auf ihn schaust, sagt Petrus, dann hab den Mut und zieh einfach seine Art zu denken wie einen Panzer an, wie ein Schutzschild, ja, wie eine Waffenrüstung. Das wird dir helfen. Wie hat denn der Herr Jesus über Leiden gedacht? Weiß das jemand? Eine andere Frage, hat das Leiden dem Herrn Jesus Bedeutung für die Ewigkeit gegeben, wie Petrus das behauptet? Ja klar, natürlich, er litt, das hat er ja ausgeführt, Petrus, ihr habt das letzte Woche in der Predigt schon gehört. Er hat gelitten und gerade dadurch seinem Leben Bedeutung gegeben. Er hat sogar für seine Feinde gelitten. Er hat für andere gelitten. Er hat in seinem Leid sogar etwas Gutes getan. Und dieses Leiden hat seinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit gegeben. Ich habe jetzt eine Hausaufgabe für euch alle, nicht nur für die BUler. Lies bitte heute noch Philipper 2. Vers 5 bis 11, mal so ganz in der Stille für dich durch. Und such dir raus, welches Leiden der Herr Jesus ertragen hat. Das sind die ersten Verse. Und danach kommen Verse, da zeigt Paulus auf, wie dieses Leiden dem Herrn Jesus Bedeutung gegeben hat in der Ewigkeit. Ich kann dir eins versprechen, dass es dich prägen wird, dass es dir Mut machen wird, in dieser Welt dich klar auf seine Seite zu stellen, Leid zu kassieren und dich zu freuen, was daraus in der Ewigkeit für dein Leben entsteht. Paulus sagt, sei genauso gesinnt wie Christus, der. Und dann gehen diese Verse los. Petrus sagt, zieh das Denken des Herrn Jesus an wie eine Waffenrüstung und sei bereit zu leiden. Aber nicht durch den Blick auf den Herrn Jesus allein spornt Petrus seine Leser an, sondern auch durch den Blick auf die Ewigkeit. Er greift dieses Thema des gesamten Briefes eigentlich in jedem Vers unseres Abschnittes immer wieder auf und erinnert daran, ein normaler Christ sammelt Schätze auf der Erde. Ein normaler Christ lebt so, dass sein Leben Bedeutung für die Ewigkeit hat. Der Schorsch hat ja unsere Predigt überschrieben im Gemeindeblatt, das normale Christenleben. Ja, normales Christenleben ist Leben mit Blick auf die Ewigkeit. Petrus schreibt weiter im Vers 2, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Wenn du zurück in die Vergangenheit schaust, wurde genug Zeit ohne Schätze für die Ewigkeit vertrödelt, sagt Petrus. Die Zeit ohne Christus vor deiner Bekehrung war geprägt vom Lustprinzip. Ich tue, wozu ich Lust habe. Es war ein Leben, sagt Petrus, nach den Lüsten der Menschen. Ich tue, wozu ich Lust habe, ist ja heute eine sehr attraktive Lebenseinstellung für manche. Aber eins kann ich dir versprechen. Es wird ein Leben sein, was hinter der zweiten Türe für Gott keine Bedeutung hat. Wenn du nach deinem Lustprinzip lebst, wirst du keine Schätze im Himmel haben. Petrus blickt nach vorne und sagt, die verbleibende Zeit bis zur zweiten Tür, die Tür in die Ewigkeit, musst du nutzen. Nutze sie. Wozu? Um nach dem Willen Gottes zu leben. Das bedeutet Schätze sammeln. Schätze, die du mitnehmen kannst. Weißt du, diese Türe ist nicht nur eine Tür, durch die man durchgeht, sondern es ist auch eine Tür, durch die manche Dinge nicht durchgehen können, nämlich Dinge, die nicht in Gottes Gegenwart passen. Du kannst dir sicher sein, durch die zweite Türe in Gottes Gegenwart hinein kommen nur Dinge, die in seine Gegenwart passen. Und welche Dinge passen dorthin? Welche Dinge können in seine Gegenwart? Lies einmal Psalm 93, Vers 5. Da schreibt der Psalmdichter, deinem Haus geziemt Heiligkeit, o Herr, für alle Zeiten. Das heißt auch im Jahr 2013, 14. Das hat sich nicht geändert. Heiligkeit, das hat drüben Platz. Alles andere nicht. Keine Coolness, keine Gewitztheit, keine Karriere. Nein, dort ist Heiligkeit angesagt. Sein Wille, sagt Petrus, ist unsere Heiligung. Was bedeutet das? Paulus sagt, Entschuldigung, nicht Petrus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das steht im 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Das bedeutet, sammel dir heilige Schätze, die in seine Gegenwart passen. Nun, Petrus und auch seine Leser, die Leser seines Briefes, mochten genauso wenig leiden wie du und ich. Leid ist was Unangenehmes. Aber Petrus sagt, es lohnt sich. Und deshalb nimmt er sich Zeit, schreibt einen Brief, um zu ermuntern. Er blickt noch einmal zurück und er zählt die Dinge auf, die bisher so unnütz waren für seine Leser. Er schreibt im Vers 3, es ist genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelage und frevelhaften Götzendienst. Es ist genug. Es reicht. Die Sünde hat keinen Anspruch mehr an dich, sagt er. Du hast damit abgeschlossen. Sünde ist doch für dich out, weil die zweite Tür rückt näher. Interessant ist, dass Petrus hier Sünden aufzählt, die alle in eine Wohlstandsgesellschaft gehören. Und Wohlstandsgesellschaft ist das Gegenteil von Leiden. Merkt ihr das? Der Martin, mit dem habe ich gestern Abend noch über die Predigt gesprochen, hat gesagt, wenn es dem Esel zu gut geht, geht er aufs Eis. War doch so, ne? Diesen Vers. Wenn es uns gut geht, dann spielen wir oft mit der Sünde. Und diese Sünden, die Petrus aufzählt, sind alles Sünden, die man tut, wenn es einem gut geht. Trinkgelage, Ausschweifungen. Also Ausschweifungen sind alle Formen von moralischer Unreinheit, abartige Sexualität, Maßlosigkeit. Und sind nicht gerade das Zeichen für unsere Wohlstandsgesellschaft? Eine ganze Industrie gibt es, die sich dem Ziel gewidmet hat, Begierden in uns zu wecken. Wir nennen das Werbung. Alkoholkonsum, Komasaufen, ne? Bulimie, Okkultismus, alles Dinge, die nicht nur Erwachsene tun, sondern mittlerweile schon in der Schule bekannt sind. Wie viele eurer Schulkameraden sind da, die Essstörungen haben, die übermäßigem Alkoholkonsum frönen, die sich auf finstere Dinge einlassen, okkulte Dinge? Es gibt wohl kaum ein Wohnzimmer, auch von uns nicht, wo ein Fernseher steht. Fernseher ist an sich nicht schlecht, aber er dient dazu, dass ich bespaßt werde, belustigt werde und manchmal auf zweifelhafte Weise. Der Fernseher gehört mittlerweile zu den Grundansprüchen unserer Gesellschaft und darf nicht gepfändet werden. Belustigungen zählt Petrus auf und sagt, es reicht, es ist genug. Die zweite Tür kommt näher. Nutzt die Zeit. Merkt ihr, wenn wir uns von diesen Sünden abkehren, wenn wir damit abgeschlossen haben, dann werden wir ein bisschen leiden. Aber wenn wir leiden, ist das ein Zeichen dafür, dass wir abgeschlossen haben. Dann ist Sünde für uns aus. Petrus sagt, das Leben in den vergangenen Sünden ist wie ein sich gehen lassen, ein Treiben. Und das Leben nach dem Willen Gottes ist bewusste Willensentscheidung. Es reicht. Es ist genug. Hast du das schon mal in deinem Leben gesagt? Wir denken oft, das Leben mit dem Herrn Jesus, naja, dann sind wir fremdbestimmt. Petrus sagt das genau andersrum. Die Menschen, die in Sünden leben, die lassen sich treiben, die werden getrieben. Aber Menschen, die mit ihm leben, schwimmen gegen den Strom. Was passiert, wenn ein Fisch gegen den Strom im Wasser schwimmt? Der Widerstand steigt. Es drückt dem Meerwasser entgegen. Wie ist das, wenn ein Mensch in unserer Gesellschaft gegen den Strom schwimmt? Der Widerstand steigt, Leid tritt auf. Ja, wenn du dich treiben lassen willst, gerne, wirst keinen Widerstand haben, aber du kommst nicht dahin, wo du hin willst. Du willst doch an die zweite Türe. Du willst doch dort Schätze haben. Du willst doch dort genügend Rohstoffe haben, um deinem Herrn in der Ewigkeit dienen zu können. Dann musst du sagen, es reicht. Dich rumdrehen und gegen den Strom schwimmen. Jetzt kommen wir zum zweiten Abschnitt. Mut zum Leid. Petrus macht Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Er sagt, gegen den Strom schwimmen erzeugt Widerstand. Und wenn das so geschieht, wenn du Widerstand erlebst, dann wunder dich nicht. Das ist völlig normal. Das ist eine Regel, die für den Fisch im Bach gilt und die gilt für dich als Christ genauso in dieser Welt. Er schreibt, Vers 4, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Dieser Ausdruck gefällt mir hier. Die Schlachterbibel übersetzt das da richtig klasse. Heilloser Schlamm, so ein zäher, stinkender Brei. Und darum lästern die Menschen. Wenn sich Widerstand regt, wunder dich nicht. Du hast überhaupt nichts verkehrt gemacht. Im Gegenteil, du lebst so, wie du leben sollst als Christ. Harmonie mit der Welt ist kein Zeichen für ein normales Christenleben. Harmonie mit der Welt ist kein Zeichen für normales Christenleben. Unser Lebensstil soll Befremden hervorrufen, denn Widerstand ist natürlich für uns, ist normal, ist normales Christenleben. Wenn Widerstand in deinem Leben total fehlt, dann wird es daran liegen, dass du immer noch in demselben heillosen Schlamm mitläufst wie die Weltmenschen um dich her. Prüf dich einmal, wie viel Widerstand es gibt. Die Empfänger des Petrusbriefs spürten Widerstand recht heftig und drohten schon mutlos zu werden. Klar, wenn man gegen heillosen, zäh dahinfließenden Schlamm ankämpft, dann kostet es Kraft und dann wird man schon mal müde. Darum lenkt Petrus die Gedanken in die Zukunft, auf den Tag, an dem Gott Gericht hält. Und er sagt, dann endlich wird Gerechtigkeit geübt. Dann werden die, die für das Leben keine Grenzen und Regeln kannten, von Gott beurteilt. Da heißt es in Vers 5, sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, über Lebendige und Tote zu richten. Dieses Gericht, was Gott einmal üben wird, ist unausweichlich. Selbst der Tod wird keinen Schutz vor diesem Ereignis bieten. Keiner wird sich verstecken können. Tote und Lebendige müssen gleicherweise vor Gott erscheinen. Wie gut, wenn man weiß, ich brauche dieses Gericht nicht zu fürchten. Ja, es gibt wirklich einen Weg, dass dieser Gerichtstag seine Schrecken verliert. Es ist der Weg des Evangeliums. Und darauf kommt Petrus in seinem letzten Vers zu sprechen. Da heißt es in Vers 6, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden dem Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Ich will vorweg sagen, hier beschreibt Petrus keine spektakuläre zweite Chance der Bekehrung nach dem Tod. Hier sagt er nicht, hey Leute, da im Jenseits gibt's nochmal eine Chance, da gibt's Evangelium, ihr braucht sie auf der Erde nicht leiden. Dann wäre sein ganzer Brief hinfällig. Dann würde er sich selbst lügen strafen. Was sagt er? Er sagt, schau doch mal auf die, die bereits gestorben sind, die jetzt tot sind. Aber die haben doch auch das Evangelium gehört und haben ihm geglaubt. Denn sie haben gelitten im Fleisch. Wann kann man im Fleisch leiden? Wenn man lebt. Eins kann ich dir versprechen, wenn du tot bist, wirst du nie in deinem Fleisch leiden müssen mehr. Die Zeiten sind vorbei. Man leidet im Fleisch auf dieser Erde, den Menschen gemäß. Es gibt Menschen, die haben dem Herrn Jesus, als sie gelebt haben, geglaubt, sind jetzt tot. Sie haben in ihrem Fleisch gelitten, aber sie leben gottgemäß im Geist, in der Herrlichkeit. Und ich kann mir vorstellen, als die Leser des Petrusbriefes das gelesen haben, da ist ihnen blitzartig Stephanus eingefallen. Oh ja, Stephanus, das war ein Mensch, bei dem hat man das sehen können. Und er fällt mir genauso ein. Er hat gelitten im Fleisch für das Evangelium. Die Menschen haben ihn leiden lassen, bis dass die Lampe auf dieser Erde ausging. Und je mehr seine Lampe im Fleisch ausging, je mehr ging ihm das Licht in der Herrlichkeit auf. Das ging so stark auf, dass er den Menschen während seines Sterbens davon berichten konnte und sagen, ich sehe den Himmel offen. Und dann wurden sie immer wütender, die Menschen, die ihn leiden ließen. Und dann geht es weiter und er sagt, und ich sehe den Herrn Jesus auf seinem Thron. Das zeigt, was deinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit gibt. Stephanus, ein wunderschönes Beispiel, um uns Mut zu machen, gegen den Strom zu schwimmen, gegen diesen heillosen Schlamm der Sünde anzukämpfen. Seine Geschichte dürfte den Christen zu seiner Zeit oder zu Petrus' Zeiten genauso Mut gemacht haben, wie sie es uns heute machen möchte. Ich komme zum Schluss. Unsere Predigt war ja überschrieben im Gemeindeblatt das normale Christenleben. Wenn du jetzt so zurückschaust auf den Text und auf das, was ich gesagt habe, auf die Predigt, dann denkst du vielleicht, Gunnar, das ist kein normales Christenleben. Das hätte besser geheißen, das ideale Christenleben oder das außergewöhnliche Christenleben. Normales Christenleben ist immer ideal und immer außergewöhnlich. Normales Christenleben ist ein Leben, was von der zweiten Türe her gelebt wird, von der Ewigkeit. Normales Christenleben ist Leben über dem Durchschnitt, weil es ewiges Leben ist. Petrus sagt dir, Leid wird dein Mittel sein, durch die du das Ziel erreichst, deinem Leben Bedeutung für die Ewigkeit zu geben. Leid ist ein Mittel, wodurch Gott dich vor Sünde bewahrt. Dieses Leid zu wagen, braucht Mut, den Petrus mit seinen Gedanken uns heute machen möchte. Amen.